Tauziehen.
Der Podcast zu Politik und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport und der ersten im Jahr 2026. Und immer wenn ich diese Jahreszahlen aktuell sage, denke ich mir, was? So spät ist das schon geworden in diesem Jahrhundert. Genau, ich bin Niko Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib. Und wir haben wieder was ganz Tolles für euch vorbereitet. Aber Nina, du bist Referentin für Demokratieförderung im Sport für die DSJ und den DUSB. Hi.
Ja, hi Nico. Frohes neues Jahr darf man nur bis zum 14. sagen und wir nehmen später auf. Das heißt also, eigentlich ist das schon vorbei. Aber dennoch finde ich, man kann sich ja doch was wünschen in dem Jahr. Also auch wenn man sich jetzt vielleicht kein frohes neues Jahr wünscht, wünsche ich gerade allen so viel Gesundheit und wertschätzende Rückmeldungen. Und ich habe mir überlegt, dass ich allen Menschen, denen ich geschrieben habe, auch ein bisschen positive Radikalität wünsche, damit wir nicht in so ein Fahrwasser kommen wie jetzt ist es alles so schlimm und jetzt müssen wir uns einordnen brav, sondern dass wir so weiter ein bisschen aufmüpfig sind. Das würde ich uns irgendwie wünschen. Genau. Ja, Nico, wir haben heute eine schöne Folge zum Thema Leitbilder, aber bevor wir da reinstarten, meine Frage, eigentlich stelle ich dich vor immer, du bist Niko Mikulic und arbeitest für, so und jetzt muss ich mir aber fragen, ja, du bist Niko Mikulic, aber was machst denn du eigentlich gerade?
Ja, das ist, das hatten wir als Cliffhanger bei der letzten Aufnahme und bestimmt super viele Leute sich ganz dolle Gedanken gemacht. Genau, ich bin tatsächlich weiterhin Niko Mikulic, aber ich arbeite nicht mehr für die Sportjugend Hessen. Ich hab mich umorientiert beruflich und bin jetzt bin gar nicht mehr im organisierten Sport tätig, hauptberuflich. Und zwar arbeite ich für die Stadt Frankfurt, bin dort Referent für Kinderrechte im Kinderbüro. Und das ist eine ganz spannende Tätigkeit und ein ganz neues Arbeitsfeld. Aber was wir auch gesagt haben, den Podcast machen wir weiter. Und ich bin ja auch ehrenamtlich im Sport und auch freiberuflich oder nebenberuflich im Sport aktiv und höre mit vielen Ohren immer in meine guten Kontakte rein. Deswegen werde ich auch weiterhin viel über den Sport erzählen können.
Und vielleicht eben mir auch richtig cool nochmal aus einer anderen Perspektive. Das ist, also ich werde das mal beobachten, wie du demnächst sprichst, ob du auch positiv radikaler wirst mit der Zeit, mit dem Abstand zum Sport. Ja, schön. Schön, dass du so einen tollen, eine tolle neue berufliche Perspektive hast oder einen Bereich, wo du arbeitest. Und Kinderbüro klingt total super. Also vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal die Möglichkeit, in einer Folge mal ganz kurz reinzuhorchen, wenn du ein bisschen den Job näher kennengelernt hast, was denn da so für Projekte passieren. Weil ich meine, über Kinderrechte haben wir auch schon oft gesprochen, auch eine Folge dazu gemacht. Und das ist ja ein Thema, das auch ganz viele Menschen im Sport umtreibt. Und why not auch ein bisschen zu wissen, was die Stadt Frankfurt da Interessantes macht.
Total. Verwaltung ist nochmal eine ganz eigene Welt, merke ich gerade. Und so wie ich auch für den organisierten Sport erstmal diese Strukturen lernen musste, bin ich jetzt dabei, das auf dieser Ebene zu lernen. Und das hat aber natürlich total viel mit Demokratie, mit Engagement und mit eigentlich allen Themen zu tun, die wir bisher bearbeitet haben. Und eigentlich haben wir auch nochmal irgendwann gesagt, wir reden auch nochmal über Sportpolitik und wo die so stattfindet. Und vielleicht machen wir das nochmal jetzt bald mit meinem Insider-Wissen, wenn ich ein bisschen mehr gecheckt habe, wie diese Strukturen auf städtischer Ebene funktionieren.
Super, voll spannend. Und die Themen, die sind ja alle eigentlich genau vor Ort in den Vereinen und in den Kommunen. Also insofern gut, dass du jetzt da bist und gut, dass wir zusammen weiterhin diesen Podcast haben. Also da bin ich wirklich sehr froh. Bin ich froh drum. Und heute wollen wir einsteigen nochmal in eine thematische Folge. Die letzten Folgen hatten wir ja fokussiert mit Interviews, vor allen Dingen zu dem ganzen Themenfeld Rechtsextremismus, Werte des Sportes, rechte Interventionen. Das war unser Fokus im Herbst. Und jetzt haben wir gesagt, machen wir nochmal eine Inhaltsthemenfolge zum Thema Leitbild. Aber bevor wir einsteigen, hatten wir uns vorgenommen, neben dem Ausblick, den wir gerade schon so ein bisschen hatten, neue neue Stelle, neues Jahr allgemein, dass wir auch einmal schauen auf das sportpolitische Jahr 2026. Und Nico, was ist denn da wahrscheinlich, was antizipierst du, wird da spannend sein? Und zwar jetzt nicht rein sportlich, da gibt es jetzt ja schon spannende Sachen. Also Handball läuft gerade im Fernsehen, der Herren gucke ich gerne. So, aber jetzt sportpolitisch spannend oder gesellschaftspolitisch spannend im Jahr 2026. Was glaubst du, kommt da zum Beispiel? Hast du da eine Idee?
Ah, da kommt viel auf uns zu, glaube ich. Also wir haben ja viele Wahlen hier in Deutschland, die anstehen. Mich persönlich am meisten betrifft natürlich die Kommunalwahl, die auch hier natürlich in der Stadt Frankfurt stattfinden wird. Das ist schon auch immer ein guter Gradmesser, was so Themen angeht. Wie werden die bespielt? Weil am Ende ist ja die kommunale Ebene auch die Ebene, wo es den Menschen eigentlich am nächsten geht. Also was in Berlin für Deutschland entschieden wird, ist natürlich spannend, aber was in Frankfurt für Frankfurt oder für die einzelnen Stadtteile entschieden wird, das ist auch für viele Menschen natürlich noch eine Ecke relevanter vielleicht sogar. Und da bin ich schon gespannt, wie auch unsere Themen, und ich sage jetzt mal natürlich die Sportpolitik, aber eben auch die gesellschaftspolitischen Themen, die wir damit verknüpfen, wie die bearbeitet werden innerhalb des Wahlkampfes. Bisher ist es noch relativ ruhig, ist noch 2 Monate hin. Und natürlich auch, was sich da vielleicht für Veränderungen ergibt oder ergeben, wenn die Mehrheiten dann andere sind, als sie aktuell es sind. Das finde ich schon auch wichtig, das im Blick zu behalten und auch irgendwie so ein für alle, die jetzt zuhören. Also Kommunalwahl ist, finde ich, so, also ist zwar manchmal anstrengend, weil die Listen total anders sind als bei der Bundestagswahl. Da muss man viel mehr, kann man viel mehr Kreuzchen machen, wenn man mag. Aber sie sind halt so relevant. Und die Menschen, die sich da aufstellen, die sind ja auch so nah an uns dran, weil die sich für die Ortsbeiräte und ähnliches aufstellen und auch dann in der Stadtverordnetenversammlung landen. Also, das ist, glaube ich, für mich mit die persönlich spannendste Wahl. Und natürlich, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiterschauen, dann sind die Landtagswahlen sehr interessant, aber ich glaube, da hast du gerade auch einen Impuls.
Genau, also wollte ich gar nicht unterbrechen. Genau, ich glaube, Kommunalwahlen finden dieses Jahr auch in Bayern und ich glaube im Herbst auch in Niedersachsen statt. Also da sind noch mal einige auf dieser Ebene. Und die haben ja letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen und ja, wie du schon auch sagst, das hat eine unmittelbare Relevanz für auch den Alltag von einem selber. Das wissen wir. Aber auch eben Herausforderungen für Sportvereine oder Stadtsportbünde, Sportkreise, das haben wir auch so beobachten können, vor allen Dingen der LSB Nordrhein-Westfalen, die Sportjugend Nordrhein-Westfalen, wie eben die eigenen Strukturen mit den Wahlen umgehen, inwiefern sie sich zum Beispiel auch in so sportpolitischen Talks mit einbringen oder selber so etwas organisieren, sich positionieren. Das ist schon spannend und auch wie Reaktionen auf solche Positionierungen oder Sporttalks waren. Da gab es wohl sozusagen die unterschiedlichsten Reaktionsmuster, je nachdem, ob dann zum Beispiel die AfD eingeladen wurde oder nicht, hat entweder ein Rechtsanwalt angerufen oder die Presse. Und das sind natürlich total relevante Dinge, genau darüber sprechen wir ja fast immer in diesem Podcast. Und darüber haben wir eben auch schon letztes Jahr im Herbst in unseren drei Interviews gesprochen mit Richard Gebhardt, Robert Klaus, Jonas Gunzelmann und Christine Jänicke. Das sind genau die Themen, die kommen da zum Tragen. Und vielleicht mein letzter Satz zum Kommunalwahlen. Vielleicht schaffen wir es auch, uns ein bisschen zu vernetzen untereinander und die Erfahrungen der anderen in den anderen Kommunalwahlkämpfen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, zu kennen und dann auch daraus vielleicht Schlüsse abzuleiten für die Unterstützung in dem eigenen Bundesland. Darüber hinaus haben wir dann ja Landtagswahlen. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz im März und dann im Herbst Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin die Abgeordnetenwahl. Also das wird ein spannendes Jahr.
Wieder mal ein
Abge
Superwahljahr.
Abgeordnetenhauswahl, so, genau. Superwahl, ja. Ja, irgendwie schon, das stimmt. Hast du recht, Nico.
Ja, finde ich ja total spannend. Ich glaube, was vielleicht auch noch sportpolitisch relevant wird, ist das Thema Sportstättenbau. Wir haben ja im letzten Jahr auch viel Bewegung in dem Themenfeld gesehen, auch ein neues Programm, das ja auch auch stark kritisiert wird, aber es, ich glaube, so für alle, die es mit dem Sport halten, ist es, glaube ich, gut, da einen Blick drauf zu haben und zu gucken, was passiert da politisch. Und wie wird das auch geframed? Wir haben das ja auch in den Folgen auch mit Robert Klaus zusammen uns nochmal angeschaut, ne? Wie auch rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien den Sport an der Stelle vereinnahmen wollen. Und ich glaube, einfach sozusagen der Hinweis für uns alle, da ein Auge drauf zu haben, was passiert da an der Stelle, weil am Ende wollen wir natürlich alle gute Sportstätten, möglichst viele, für die jungen und älteren Menschen, die hier in Deutschland Sport treiben wollen.
Genau, und ich, sozusagen passend zu diesem Blick auf die Sportpolitik in Deutschland sind auch die Bewerbungen rund um die Olympischen Spiele in Deutschland. Also da ist auch ein Aspekt von Demokratie dabei, weil es jetzt auch Bürgerentscheide gibt. Eins in München ist ja schon passiert und war jetzt für die Bewerbungsaussichten positiv. Aber es gibt ja auch noch die anderen Kandidatinnen, Kandidaten. Muss man das gendern, wenn man über Städte spricht? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, dann im Rennen. Und was mich auch dann interessiert und wo ich ein bisschen drauf schauen werde, ob die Werte des Sportes denn da auch einen Platz haben, neben der Frage von Sportstätten zum Beispiel oder anderen Dingen, die dann in die Waagschale geworfen werden, in diesen Konzepten niedergeschrieben werden. Weil man ja schon auch ein bisschen damit rechnen müsste, dass wenn 36 oder 40, also ich hoffe, dass es nicht 36 wird, Klammer zu, aber egal, meine Meinung dazu, also wenn dann in diesen Jahren Olympische Spiele in Deutschland wären, was ich mir gut vorstellen kann, dass dann aber auch hoffentlich noch die liberale Demokratie so funktioniert, wie wir sie jetzt haben und nicht Rechtsextreme mit einer Regierung sind und dann vielleicht eben diese Spiele wieder mal in Deutschland nutzen, um es mal so zu sagen. Und das natürlich auch etwas, wo ich ja aufmerksam sein werde, inwiefern das mitgedacht wird, diese Gefahr, aber eben auch das Potenzial der Werte des Sportes, die da drin stecken.
Ja, und weil ja auch, also die Sportinfrastruktur ist ja, sind ja nicht nur die Basketballkörbe und die Hürden und was auch immer, die überall stehen, sondern die Sportinfrastruktur in Deutschland ist eben ein demokratisch getragenes Ehrenamt, das ja auch gestärkt werden müsste. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass wir in auch mit der historischen Komponente, die du gerade schon reingebracht hast, Olympische Spiele hier in Deutschland kriegen, 100 Jahre nachdem die größten Menschheitsverbrechen passiert sind, dann ist es ja, glaube ich, umso wichtiger, auch das auf dem Schirm zu haben. Und ich hoffe, das haben die Menschen, die sich um die Olympischen Spiele hier bemühen, weil das ja auch eine Riesenchance wäre, auch den Sport nochmal in seiner gesellschaftlichen Verantwortung auch wirklich zu stärken und nachhaltig auch besser aufzustellen. Oder noch besser aufzustellen, weil es gibt ja schon sehr viel, das sehr gut ist.
Und ich glaube, was interessant ist, ist zu beobachten, was andere Länder machen, die vielleicht in ähnlichen, also die in solchen Entwicklungen der sozusagen Destabilisierung unserer Demokratie, wie wir sie im Moment hier leben, also der liberalen Demokratie, wie wir sie auch verstehen und wie wir sie wollen und wie wir sie gestaltet haben nach dem NS, in diesen Ländern leben, beziehungsweise wie dort die Sportpolitik passiert. Also ich denke da tatsächlich jetzt an die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina, also Italien. Da ist ja die postfaschistische Regierung von Giorgia Meloni an der Macht regiert dieses Land. Und ich finde schon interessant zu sehen, inwiefern sie die Spiele auch nutzen werden. Also ich versuche da auch ein bisschen darauf zu gucken. In der Vergangenheit hat Meloni sich zum Beispiel auch 2024 bei den Olympischen Spielen, Sommerspielen in Paris zu Wort gemeldet, rund um diese Frage von Transgender oder weiblichen Personen im Boxen, oder im weiblichen Boxen und die Frage, ob ja, zwei Boxerinnen auch Boxerinnen sind. So, da hat sie das ganze Thema Trans und Frauensport sozusagen auch schon geframed. Und das macht sie nicht nur in Bezug auf Sport, sondern eben auch in ihrer innenpolitischen Aktivität, dass eben das Thema Transmenschen und Rechte von Menschen, queeren Menschen einschränkt. So, also insofern ist es interessant zu sehen, wie sie da kommunizieren wird, vielleicht auch bei Dingen, die passieren. Wer weiß, was da an Debatten stattfinden und ja, wie so eine rechtspopulistische, rechtsextreme teilweise Regierung agiert, weil Meloni ja auch mehrere Gesichter hat, wie wir wissen, wenn wir auf Europapolitik gucken und eben dann auf Italiens Innenpolitik.
Genau, und das ist vielleicht noch die gute Überleitung, weil Meloni und ein Herr in Übersee sich ja an vielen Stellen auch sehr gut verstehen, wo du gerade das Thema Transmenschen im Sport ansprichst. Die WM, Fußball-WM der Herren steht an, in USA und auch in Mexiko und Kanada. Ich glaube, den meisten ist eher bewusst, dass sie in den USA stattfindet. Und also zu allen Kapriolen, die wir da weltweit sehen und die einen wirklich erschaudern lassen, ist es natürlich jetzt auch das größte Sportevent dieses Jahr auf jeden Fall. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das vereinnahmt wird für den politischen Kurs, den Trump fährt, ist ziemlich hoch. Denn man sieht ja, wie die FIFA auch agiert und wie Herr Infantino das wohlwollend mitgeht, diesen Weg. Ich glaube, das ist, also ich hätte nicht gedacht, ehrlich gesagt, ich erinnere mich an unsere Katar-Folge und wie wir die so vorbereitet haben. Ehrlich gesagt, graut es mir deutlich mehr vor diesem Turnier mittlerweile als vor dem in Katar, auch wenn natürlich die Hinleitung auf Katar noch grausamer war, wahrscheinlich, was zumindest die Ausbeutung der Arbeiter angeht. Aber aktuell ist es wirklich eine fürchterliche Lage und da ist der Fußball mittendrin. Ich glaube, also viele Talking Points für dieses Jahr, die wir da vor Augen haben. Also es wird ein spannendes sportpolitisches Jahr.
Ja, voll. Vor allen Dingen, weil in den USA es nicht nur Sportpolitik sein wird. Also ich hoffe nicht, aber wenn das mit Grönland weiter so geht und mit Venezuela und Anrainerstaaten, dann bin ich gespannt, ob Dänemark eine Fußballmannschaft entsendet, wenn sie die Qualifizierung jetzt schaffen. Und sieht ja gut aus, glaube ich, wenn ich das richtig im Blick habe. Und dann sind wir gar nicht mehr bei reiner Sportpolitik, sondern dann ist eben internationale Politik gleich Sportpolitik. Das wird ganz schön spannend und irgendwann wird es auch Olympische Sommerspiele in LA geben. Außer Trump entscheidet, dass es in Trumpland stattfindet oder bei ihm auf dem Golfplatz. Das werden wir dann ja sehen. Aber das wird natürlich auch alles jetzt quasi die Entwicklung sein und da werden wir gucken. Ich glaube, wir haben gute Folgen vor uns und hoffen, dass die Folgen alle unspektakulär werden. Dann ist nämlich nicht so viel passiert. Wünsche ich mir eher, dass wir noch mal uns ein paar Themen ausdenken und gar nicht so sehr darüber sprechen. Aber sehen wir mal, ob der Wunsch dann in Erfüllung kommt. Oder geht. Man sagt, Wünsche gehen in Erfüllung üblicherweise. Ne? Ja, so. Gut. Nico, wollen
Cool.
wir weitergehen in unseren thematischen Schwerpunkt. Und
Ja,
ich
sehr
habe
gerne.
mir absolut einen schlanken Fuß gemacht, weil das manchmal ganz praktisch, wenn wir hier zu zweit eben sind, dann bedeutet das nämlich, dass manchmal einer von uns und eine von uns die Expertinnen, Experten sind in einem Thema. Und ich würde mal sagen, Nico, du bist auf jeden Fall ein richtiger Experte in Bezug auf Leitbilder, weil Leitbilder, das ist das Thema heute, haben wir ja eben schon gedroppt. Hast du so einige mit Vereinen, sozusagen einige Leitbildprozesse gemacht und Leitbilder entwickelt mit Vereinen, mit Sportvereinen zusammen? Das heißt also, du weißt, wie es abläuft und du kennst die Herausforderungen, aber eben auch die positiven Effekte eines guten Leitbildprozesses für Sportvereine. Und ich bin, sagen wir mal so, ich weiß, wie so ein Leitbild aussieht und habe auch schon mal bei einem Leitbildprozess mitgemacht und bin auch große Werbeträgerin für Leitbilder, weil ich da sehr oft drüber spreche, aber der Profi bist du. So, deshalb habe ich die große Gelegenheit, einfach dir ein paar Fragen zu stellen und darauf freue ich mich. Und du wirst uns da ein bisschen von deinem Wissen mitgeben zu dem Thema Leitbilder. Ja, so, da würde ich sagen, starten wir rein, oder? Was meinst du?
Finde ich super. Ja, ich hoffe, das kriegen wir gut hin, aber ich glaube schon. Wenn ich zu viel rede, bremst du mich ein.
Probiere ich. Vielleicht ist es aber auch genau richtig. Sehen wir mal. Aber als erstes würde ich gerne von dir einmal wissen, Nico, warum kommen Sportvereine auf zum Beispiel die Sportjugend Hessen oder den LSB Thüringen, der auch sehr viel Leitbildentwicklungsprozesse gemacht hat, so zu. Was sind so die Gründe für so Leitbildprozesse? Ist das irgendwie der Bedarf, die Werte zu klären, Frage um rote Linien oder Handlungssicherheit oder Zukunftsfähigkeit? Was sind denn da so meistens die Gründe gewesen für so einen Leitbildprozess, ehe wir gleich beschreiben, wie der aussieht?
Vielleicht mache ich so einen kurzen Schwenk davor. Was ist so ein Leitbild eigentlich? Viele kennen das bestimmt, die jetzt hier zuhören. Es wird auch manchmal Mission Statement genannt bei so modernen Firmen. Und ein Leitbild ist quasi ein im Hier und Jetzt festgeschriebenes Ideal, das einen in die Zukunft leitet, also eine Organisation beispielsweise. Bei unseren Prozessen geht es vor allen Dingen um das Thema Werte, weil wir uns ja auch gerade in dem Kontext der gesellschaftlichen Verantwortung von Vereinen bewegen, ging es uns in den Prozessen hauptsächlich darum festzuhalten, welche Werte leiten einen Verein. Und das Leitbild ist dann sozusagen am Ende ein Textprodukt, das im besten Fall, den Prozess erzählen wir ja gleich, in einem Prozess mit vielen Menschen entstanden ist. Und den Verein beschreibt, zum einen, wie er schon ist, und zum zweiten, Perspektiven bietet, wo er sich noch hin entwickeln will. Und das Leitbild kann dann auch, und wir hatten das ja auch schon in den Folgen zur politischen Neutralität, kann auch genutzt werden, um zu kennzeichnen, für was der Verein steht und gegen was er sich auch verwehrt. Und so ist ein Leitbild eben ein gutes Instrument, zum einen, um in die Praxis zu kommen, und zum zweiten, um oder darzustellen, was die Grundpfeiler eines Vereins sind, abseits der Satzung. Und ergänzen sich auch in vielen Fällen einfach sehr gut als zwei Schriftstücke, die sehr relevant sind für einen Verein oder für eine Organisation im Allgemeinen.
Genau, weil es nicht nur Vereine, also gemeinnützige Vereine, die sich Leitbilder geben. Du hast eben mit Mission Statement auch schon gesagt, ist eher vielleicht dann auch eine, ja, was weiß ich, eine privatrechtlich organisierte Firma oder irgendwas anderes. Ich war jetzt letzte Woche bei der Deutschen Eishockey-Liga. Das sind die Profivereine, so im Prinzip wie die DFL beim Fußball, ist das die DEL. Und das sind Profivereine, das sind alles GmbHs, also keine eingetragenen Vereine. Und die arbeiten stark mit Leitbildern, weil die haben ja nur auch keine Satzung. Also insofern ist das jetzt nicht nur etwas, was bei gemeinnützigen Vereinen ein Instrument ist, was hilfreich ist, sondern das ist eben auch sozusagen in Privatwirtschaft und so anderen Feldern gemacht werden kann. Aber mich interessieren jetzt doch ein bisschen mehr, auch wenn ich letzte Woche da bei den Eisbären war und wie die Clubs alle heißen, Adlern und so, interessiert mich doch ein bisschen nochmal mehr die gemeinnützigen Vereine, die Sportvereine, mit denen ihr in der Sportjugend Hessen zu tun gehabt habt. Und mich interessiert vor allen Dingen dann die Frage, die werden ja wahrscheinlich nicht kommen und sagen, Klingeling, ich möchte gerne einen Leitbildprozess machen, helft uns dabei. Vielleicht machen das ein paar. Kannst du gleich mal erzählen, ob das jemand mal gemacht hat sogar. Meine Vorstellung ist, die kommen mit einem Anliegen und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also Frage von Werte, von Zukunft und so. Das sind die Punkte, die ich eben gesagt habe. Und ihr beratet und habt beraten, dass zum Beispiel es möglich ist, einen Leitbildprozess zu machen im Verein, der kann dann helfen, diese Fragen zu beantworten. Also, wie ist das so? Die erste Kontaktaufnahme, ist da so Klingeling, bitte Leitbild, oder ist es eher so, wir haben ein Thema und wissen gerade nicht, wie wir damit umgehen?
Das ist ein sowohl als auch. Wir haben das ja innerhalb des Projektes Demos gemacht. Das war über das Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe gefördert. Das ist es auch weiterhin. Also es gibt das Projekt auch noch, auch wenn ich nicht mehr da bin. Und in der ersten Phase haben wir tatsächlich ausgeschrieben, dass wir Vereine begleiten können, dabei ein Leitbild zu entwickeln, und haben in dieser Ausschreibung erklärt, was so ein Leitbild ist. Und dann haben wir Vereine gefunden, die mitmachen wollten. Die hatten ganz unterschiedliche Gründe dafür, mitzumachen. Bei einem Verein war es tatsächlich so, dass es im Ort, in der Umgebung, rechtsextreme Umtriebe gab und diese gesagt haben, wir müssen uns irgendwie stark machen dagegen. Bei den meisten ging es eher darum, dass sie sich um ihre eigene demokratische Verfasstheit kümmern wollten. Das sind jetzt meine Worte, deren Worte waren eher, wie schaffen wir es, Beteiligung besser zu leben? Wie schaffen wir es, mehr junge Menschen zu gewinnen? Und gut, wie schaffen wir es aber auch, uns zu klären, was sind eigentlich unsere Werte? Weil das ist etwas, das viele Vereine per se erstmal annehmen, dass sie das haben. Oft steht es ja auch wirklich in der Satzung. Und damit ist es vielleicht sozusagen auf Papier geklärt, aber im aktiven Leben, im Vereinsleben nicht. Und ich glaube, das waren so Punkte, wie wir diese Vereine in der ersten Phase bekommen haben. In der zweiten Phase war es eher so, dass wir, weil wir dann schon das Produkt hatten, wie kann man ein Leitbild entwickeln, auf Vereine und Verbände zugegangen sind, wo zum Beispiel Beratungsfälle gab. Und wir dann gesagt haben, Achtung, bei euch ist Folgendes passiert. Wir würden euch empfehlen, ein Leitbild zu entwickeln, damit ihr besser wisst, wie ihr in der Zukunft damit umgehen könnt. Zum Beispiel, wenn es diskriminierende Vorfälle im Verein gab. Und so kamen wir dann eher, also wir haben sozusagen dieses Produkt Leitbildentwicklung den Vereinen angeboten und die Vereine haben das dankbar angenommen. Und es gab aber auch Vereine, die schon sehr, sehr stark unterwegs waren, zum Beispiel sich im Themenfeld Kindeswohl total hervorgetan haben und dann gesagt haben, okay, wir haben jetzt ein Kindeswohlkonzept, das ist super. Aber wir wollen uns nochmal um den Gesamtverein kümmern und da auch nochmal schauen, was sind eigentlich unsere Werte, was ist unsere Vereinsidentität. Und im Grunde war dann das Match sofort da, dass wir sagen konnten, ja, wenn ihr das wollt, dann haben wir einen guten Weg, mit euch dahin zu kommen.
Und ich würde mich gleich freuen, so am Ende nochmal zu wissen, wie das dann sozusagen praktisch geklappt hat. Also nicht, wie es umgesetzt worden ist pro Verein, aber wie sozusagen die Erfahrungswerte sind und wie die Leitbilder in den letzten Jahren so entstanden sind und ob da Erkenntnisse sind im Rückblick, inwiefern die auch dann wirklich geliebt und umgesetzt werden. Das ist sozusagen ja das Spannende an der ganzen Nummer. Aber bevor wir da reingehen, würde ich total gerne einmal ein bisschen mehr erfahren, wie ihr so einen Leitbildprozess umgesetzt habt und ihr habt da lange dann gearbeitet und es auch verfeinert, würde ich sagen, diese Abläufe, wie ihr mit Sportvereinen zusammengearbeitet habt. Und ihr habt jetzt quasi ein relativ gut verständliches Prinzip entwickelt, wie man so einen Leitbildprozess umsetzen kann, vielleicht sogar alleine ohne Unterstützung, und habt das mit 5 Schritten umschrieben. Und genau, ich fände es total schön, wenn du uns mal mit so auf den Weg nehmen würdest, wie diese 5 Schritte denn eigentlich idealerweise aussehen könnten. Natürlich ist in der Realität das immer ein bisschen anders. Und ja, dass wir so kleine Visionen bekommen, wie das denn dann konkret vor Ort aussieht. Also Schritt 1, wie sieht so ein Schritt 1 aus?
Ja, das ist super sinnvoll, dass du auch sagst, wir müssen noch mal drauf gucken, wie wirkt das dann am Ende. Und das, was ich jetzt vorstelle, ich nenne das mal einen idealtypischen Ablauf. Und der speist sich natürlich aus sehr guten Erfahrungen. Also der wird in der Realität nie in dieser Konsistenz sozusagen durchzuführen sein, weil sich immer was ändert. Insbesondere, wenn man mit Ehrenamtlichen arbeitet, muss man natürlich auf die Bedarfe der Menschen eingehen. Das ist deren freie Zeit, die sie dem Verein schenken. Und das muss man einfach sehr wertschätzen und respektieren. Und vielleicht noch ein weiterer Hinweis, was wir auch ganz viel gemerkt haben, es kommt natürlich auch immer auf die Sportart an. Sportarten haben Saisons und man sollte Vereine nicht in der Hochphase ihrer Saison mit diesen Themen sozusagen überfrachten, weil die natürlich andere Themen haben, weil da geht es um Abstieg, Aufstieg, Meisterschaft, Wettkampf, wie auch immer. Von daher ist es sozusagen eine idealtypische Idee, wie das funktionieren kann. Und da würde ich jetzt gleich gerne mit euch reinsteigen oder mit dir.
Super. Und ich finde, wir sammeln auch die ganze Zeit so ein paar Tipps. Und zwar Tipps für diejenigen, die Leitbildentwicklung mit Vereinen machen, aber eben auch Vereine selber. Nämlich ein Tipp, den ich gerade gehört habe von dir, ist, gut zu überlegen, wann ist ein richtiger Zeitpunkt dafür. Also wann sind die Kapazitäten, die Herzen, die Ohren, wie auch immer, die Köpfe frei in einem Verein. Das ist nicht gerade, wenn sozusagen der sportliche Aspekt ganz viel Ressourcen da nimmt, weil da gerade Wettkampfphase ist oder irgendwas anderes, sondern Es sind sozusagen immer Momente in so einem Vereinsdasein, wo ein bisschen mehr Entspannung da ist und der Fokus dann auch auf solche Prozesse gelegt werden kann. Nimm das mal als Tipp 1 mit. Gucken wir mal, wie viele wir am Ende haben.
Sehr gut.
Zusätzlich zu den 5 Schritten haben wir noch Tipps. Genau, und jetzt,
Sehr
ja,
gut. Ja,
sag doch mal, erster Schritt.
das passt nämlich total auch richtig gut zu Schritt 1, weil Schritt
Okay.
1 ist tatsächlich, es muss ja erstmal irgendwie überhaupt eine Kontaktaufnahme geben. Wir haben das mal so, ich nenne das so ein bisschen Aufwärmen. Also man muss ja warm werden mit dem Verein und der Verein muss warm werden mit den BeraterInnen oder mit der Organisation, die das durchführt. Und dazu gehört für mich zum einen, dass man erstmal gut klären muss, worum geht's eigentlich? Was ist der Anlass? Gibt es einen ganz konkreten Vorfall? Gibt es einen starken Druck von außen? Muss man reagieren, weil Presse involviert ist und der Verein sozusagen angezählt ist, was wir auch schon erlebt haben? Oder gibt es einen Anlass, der allgemeiner ist und dann auch sehr bewusst darauf achten, wie ist der Verein aufgestellt und können wir uns ein bisschen Zeit nehmen für die Entwicklung? Also das ist sozusagen das gemeinsame Aufwärmen. Das kann man noch ergänzen. Da kann man noch ganz viele wichtige Sachen machen, wie sich zum Beispiel die Vereinsstruktur anschauen. Wie viele Mitglieder gibt es? Wie sind die aufgestellt? Das kriegt man meistens durch Gespräche hin, aber kann auch verschiedene Datengrundlagen sich zu Rate ziehen. Man kann natürlich auch, wenn man richtig viel Zeit hat und Lust hat, auch in den Sozialraum mal reinschauen. Ne, wie ist der Verein situiert? Was ist drumherum? Welche Bündnisse oder Nichtbündnisse gibt es? Welche politische Lage herrscht vor Ort? Das gehört sozusagen zum Aufwärmen, aber ich glaube, das Wichtigste ist vor allen Dingen das klärende Gespräch am Anfang und einen guten professionellen Start finden mit dem Verein.
Okay, dann haben wir uns aufgewärmt, Schritt 1 geschafft, haben uns ein bisschen kennengelernt, wissen, wie die Umstände sind, den Anlass, mit welchem Wunsch und aus welcher Situation ist der Verein sozusagen auf zum Beispiel so ein ZTT-Projekt zugekommen oder auf den Landessportbund oder Integration durch Sportprojekt oder wie auch immer. Und dann zweiter Schritt.
Der zweite Schritt ist natürlich dann für mich total wichtig. Jetzt brauchen wir nicht nur den Vereinsvorstand oder nicht nur die Personen, die diesen ersten Schritt gegangen sind mit uns. Und der zweite Schritt heißt, wir müssen in den Verein hinein fragen, wer mitmachen will. Wir heißt in dem Fall vielleicht auch, dass der Vereinsvorstand das macht. Den kann man natürlich dabei unterstützen. Man kann, wenn man es größer macht, eine Infoveranstaltung machen. Die kann man auch online anbieten, wo dann erklärt wird, was ist das Vorhaben, wie kann man mitmachen. Man kann auch zusammen überlegen, ob man eine Befragung im Verein mal macht. Das geht heutzutage auch sehr einfach mit digitalen Tools. Aber das Wichtigste ist sozusagen mit dem Vereinsvorstand das Mandat haben, wir machen diese Entwicklung und dann zu überlegen, wie informieren wir unsere Vereinsmitglieder, damit sie mitmachen können. Denn was tatsächlich essentiell ist also in unserer Wahrnehmung für das Gelingen eines solchen Prozesses, ist, dass es möglichst viele Mitglieder und möglichst viele Menschen aus verschiedensten Bereichen des Vereins sich daran beteiligen können und das auch tun. Denn Leitbilder, die Marketingabteilung geschrieben hat von großen Vereinen, dass jeder Bundesligist in der Fußball-Bundesliga der Herren hat mindestens ein Leitbild oder ein Leitbild, das nur von 3 Vorstandsmitgliedern entschieden wurde, das verliert deutlich an Kraft gegenüber einem Leitbild, das vielleicht, auch wenn die Gruppe nicht riesig ist, aber von 20, 25, 30 Menschen aus verschiedenen Bereichen des Vereins und von verschiedenen Alterskategorien und die quasi die Vielfalt des Vereins abbilden, erstellt wurde.
Tipp
Deswegen
zwei.
Schritt 2, Information der Mitglieder.
Und auch mein Tipp 2, den ich gerade gehört habe, nämlich möglichst breites Einbinden, Beteiligung dann von den verschiedenen Akteurinnen, Akteuren im Verein, von den ehrenamtlich, hauptberuflichen, Trainerinnen, Trainer oder vielleicht sogar Menschen aus dem Umfeld, Fans und so weiter und so fort. Also Schritt 2 und Tipp 2, die Beteiligung sicherzustellen.
Und ich habe auch einen Tipp 3 direkt hinterher, weil das ja oft die Frage ist, wie kriegen wir die Menschen denn dazu mitzumachen? Mega hilfreich, die Menschen persönlich anzusprechen, weil das sehr dabei hilft, sozusagen sowas wie einen Berufungscharakter da reinzukriegen. Insbesondere, wenn es um junge Menschen geht, also den Teamkapitän der B-Jugend, bewusst mal anzusprechen, zu sagen, hey, du engagierst dich hier, komm doch zu diesem Prozess mit dazu. Das führt viel mehr dazu. Und bring am besten noch einen Freund mit. Das führt viel eher dazu, dass der dazukommt, als wenn er irgendwie einen Aushang sieht im Verein.
Gut, jetzt haben wir die Menschen informiert im Sportverein. Sie wissen Bescheid und sie haben vielleicht Lust mitzumachen. Und jetzt geht's los, oder?
Jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt
Schritt
sozusagen
drei.
der Schritt 3. Und das ist, viele würden sagen, der Höhepunkt der Entwicklung. Wir nennen das unseren Leitbild-Workshop. Wir haben vorher klar gemacht, was der Umfang ist. Und der Umfang bei unserem Workshop hat 3 bis 4 Stunden. Das ist ein bisschen längerer Abendtermin, so ein Freitagabend. Oder es ist ein Samstag, Sonntag, Mittag, Nachmittag mit am besten anschließenden Grillen oder ähnlichen.
Das
Irgendwas
nächste,
Nettes.
der nächste Tipp.
Genau.
Also was Cooles noch dabei machen, ne? So gemeinsames Grillen oder sowas. Okay, Tipp 4. Gut.
Genau. Und der Leitbild-Workshop bei uns ist auch so kurz, weil wir uns auf maximal 2 Themen fokussieren, die wir bearbeiten wollen. Das ist zum einen die Vereinswerte. Also, welche Werte leiten unser Handeln? Was ist uns wichtig? Was schließen wir hier bei uns aus, dass passieren soll? Das wären sozusagen leitende Fragen zum Thema Vereinswerte. Und das Thema, was ich auch sehr wichtig finde, Vereinsidentität. Also was macht uns eigentlich besonders? Was lässt uns hervorstechen aus der Masse an Sportvereinen, die es da gibt? Was ist unsere Verknüpfung zu unserem Ort beispielsweise? Diese zwei Frage oder diese zwei Kategorien helfen total dabei, fokussiert zu arbeiten. Und wir haben für diesen Workshop ein Verfahren entwickelt oder ein Verfahren angepasst, das nennt sich aufsteigendes Verfahren. Und das beginnt so, dass wir meistens, und das kriegt man in der Zeit hin, zunächst jeder für sich startet. Man kriegt so einen Laufzettel, da stehen diese Kategorien und die Fragen, die ich gerade benannt habe, drauf. Und man macht sich erstmal Gedanken für sich alleine. Und dann geht man in der nächsten Runde zu zweit oder zu dritt, je nachdem, wie viele Menschen da sind, zusammen. Und diese Gruppen einigen sich wiederum auf ein gemeinsames Papier. Und da fangen wir an, schon so ein bisschen zu limitieren. Die sollen nicht mit 5 Ideen kommen und dann jeder mit 5 und dann gehen sie mit 10 oder 15 raus, sondern die sollen sich auf eine gewisse Anzahl, zum Beispiel wieder 5, einigen. Und dann gibt es die nächste Phase, wo sie dann wieder in einer größeren Gruppe angehalten sind, sich zu einigen. Und am Ende, und das ist, man schwitzt da schon auch, gerade in der Moderation schwitzt man auch. Am Ende kommen wir im Plenum zusammen und einigen uns mindestens mal auf Ankerpunkte, sozusagen feste Punkte, die auf jeden Fall in den Text rein sollen des Leitbildes. Oft auch die Erfahrung gemacht, es gibt schon ziemlich perfekte Texte, die dann da stehen, wo der Verein beschreibt beispielsweise, ich zitiere mal, wir sind eine starke Gemeinschaft, wir setzen uns füreinander ein, unser Umgang ist von Respekt geprägt, wir wehren uns gegen Diskriminierung und Rassismus. Alles solche Sätze, die habe ich alle im Kopf, die sind alle in diesen Prozessen gefallen. Und diese Sätze sind meistens dann schon fast ein fertiges Leitbild. Hilfreich ist danach noch so eine kleine Redaktionssitzung mit ein bisschen Abstand, nicht zu weiten Abstand, aber vielleicht mit einer Gruppe, die auch sich aus dem Workshop, die aus dem Workshop entstehen kann, nochmal auf diesen geeinigten Text zu schauen und den so ein bisschen zu schleifen, damit der auch sprachlich funktioniert und sich nicht so oft wiederholt, in den Formulierungen. Aber 3 bis 4 Stunden und man hat ein Leitbild.
Wow, okay. Und es gibt natürlich auch Formen der Leitbildprozess, die viel länger sind. Und vielleicht ist es manchmal auch sinnvoll, andere Schleifen zu machen und so weiter. Aber das ist das, was ihr jetzt erprobt habt und wo ihr jetzt quasi euch hinbewegt habt in diesen verschiedenen Durchläufen, die ihr schon mit Vereinen gemacht habt. Was ich ja spannend finde an dem aufsteigenden Verfahren, dass ich auch schon so mal mitmachen konnte, begleiten konnte und so, dass es ja ein urdemokratisches Verfahren ist. Also es geht sozusagen von der Einzelperson dann in das Kollektiv und eben mit einem Einigungsprozess. Also ganz ganz tolle Erfahrung, die auch noch da. Also es hat nicht nur eine Funktion, dass man nachher quasi weiß, wie die Werte sind, sondern man lebt sie ja auch schon in einer gewissen Form, also ein Teil der Werte vor Ort, indem man sich zuhört und miteinander ringt und im Gespräch bleibt und sich kennenlernt in den Werten. und so weiter. Also das sind ja auch alles Punkte, die in so einem Leitbild ja auch verankert sein können, nämlich ja eben Beteiligung und Kommunikation und so weiter und so fort.
Richtig. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich am Anfang nicht gesagt habe. Wir setzen auch den Rahmen. Also wir sagen auch in einem kurzen Input etwas zum Thema gesellschaftspolitische Verantwortung, zum Thema, was sind eigentlich Werte und zum Thema der Funktion von Leitbildern. Das heißt, die Menschen, die da kommen, die sind sozusagen in einen Rahmen eingefasst und jede Person hat ihre eigene Stimme und die zählt auch gleich viel, ob das jetzt der Vereinsvorstand oder der Trainer der C-Jugend ist. Der 14-Jährige. Die haben gleich viel Gewicht und wir achten eben in der Moderation und das ist schon auch wichtig. Deswegen ist es hilfreich, externe Begleitung zu haben. Wir achten dann in der Moderation darauf, dass das auch funktioniert und dass eben nicht eine Person, die sehr eloquent ist und sehr viel auch Wort und Wirkmacht hat in einem Verein, sich immer durchsetzt in den Verfahren, sondern dass man guckt, dass alle Stimmen gehört werden und dass dann eine Einigung entsteht, auf die sich auch alle beziehen können.
Also im Prinzip weitere zwei Tipps, nämlich einerseits, dass der gesellschaftliche Rahmen oder der Rahmen des Auftrags, des Leitbilds bekannt ist, den Personen, die vor Ort sind, und dass die Beteiligung sichergestellt wird von denjenigen, die vor Ort sind, und zwar in einem guten, ausgeglichenen Verhältnis, soweit wie das eben möglich ist. Okay, schön. Gut, jetzt haben wir das Ding geschafft. Leitbild steht, haben wir alles gemacht, aber dann sind wir ja eigentlich bei Schritt 3. Sind wir ja noch nicht fertig, sind ja wohl noch 4 und 5, wenn ich das so richtig im Blick habe. Was kommt denn danach, wenn das Leitbild dann schon existiert? Hoho.
Jetzt kommt der Punkt, den ich eigentlich am spannendsten finde.
Ah,
Also ich liebe zwar den Leitbild-Workshop, weil das ist so ein Moment von mega viel Energie. Das ist auch richtig anstrengend. Also die Leute sind auch durch danach und wir sind auch durch als Moderationsteam. Aber eigentlich für mich ist der spannendste Schritt jetzt eben der Praxischeck. Und zwar geht es darum zu gucken, was hat denn dieses Leitbild, was da jetzt entstanden ist, mit dem Vereinsalltag zu tun? Und das machen wir auch nochmal in einem Workshop, auch wieder vor Ort im besten Fall, geht auch online, aber vor Ort ist es besser, auch in der eigenen Sporthalle im besten Fall. Das hat noch mal eine andere Atmosphäre. Und in diesem Praxischeck schauen wir auf jeden Fall, was in dem Leitbild steht und stellen und prüfen das ganz, ganz tief und vor allen Dingen mit vielen Menschen zusammen. Eine Frage, die da leitet, ist, wie kann man von innen, also aus dem Verein heraus erkennen, dass wir das Leitbild leben? Die andere Frage, die auch wichtig ist, wie kann man denn von außen, also wenn Menschen von außen auf unseren Verein schauen, wie können die erkennen, dass wir das leben, was da in unserem Leitbild steht? Dann kann man sich einzelne Sätze herausnehmen oder Passagen. Zum Beispiel habe ich ja eben gesagt, wir sind eine starke Gemeinschaft. Man könnte ja auch dann auch mal überlegen, was machen wir denn eigentlich schon dafür als Verein, um eine starke Gemeinschaft zu sein? Also gibt es beispielsweise Veranstaltungen über den Sport hinaus, wo wir uns als Verein präsentieren, wo wir unseren Mitgliedern etwas bieten? Oder wie ist der Umgang in den Teams? Auch das könnte man sich anschauen. Und wenn man sich sozusagen an diesen Fragen entlanghangelt, und wir machen das in verschiedenen Workshop-Formaten, dann findet man immer eigentlich so sehr viel, sehr, sehr viel, was schon funktioniert. Und auch das ist, finde ich, immer ein wichtiger Schritt oder ein wichtiger Punkt in diesen Prozessen, weil das so ein bisschen die Furcht nimmt davor, oh Gott, wir wissen ja noch gar nichts. Und wir können ja noch gar nichts. Und das ist viel zu hoch, das Ziel, dieses Leitbild einzuhalten. Im Grunde zeigt das schon, da ist schon ganz viel. Und das Zweite ist, es kommen immer wieder Ideen auf, Dinge umzusetzen, die vielleicht lange auf die lange Bank geschoben wurden oder aber die ganz innovativ sind oder aber die ganz lange gemacht wurden und dann irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Ein Verein hat zum Beispiel angefangen, wieder internationale Jugendbegegnungen zu organisieren, die jahrelang nicht gemacht wurden, aber hat gesagt, hey, das ist unser Anlass, jetzt wieder das einzuführen, was wir da über viele Jahre sehr erfolgreich gemacht haben.
Also, ist ja eine schöne Erkenntnis auch, dass so viele Ressourcen da sind in Vereinen und dass man die sich auch noch mal anschauen kann. Das ist fast Quality Time für den Verein, das zu prüfen. Also es ist nicht nur anstrengend. Was ist denn dann Nummer 5 von den Schritten?
Und da ist es ganz wichtig, auch sehr konkret zu werden. Also auch zu sagen, okay, es bildet sich eine Arbeitsgruppe, es gibt ein neues Komitee. Also es gibt ja ganz tolle Bezeichnungen dafür, aber es braucht wirklich die Next Steps, also die nächsten Schritte, wie wird das ins Leben in die Vereinspraxis übersetzt. Und da ist es dann wichtig, dass klar wird, okay, das ist natürlich eine Aufgabe für die Vereinsmitglieder. Das kann man extern begleiten, unterstützen, je nachdem, welche Ressourcen vorhanden sind. Aber im Grunde ist das, muss das bei den Vereinsmitgliedern liegen. Und deswegen ist, glaube ich, auch immer wichtig zu gucken, okay, was ist realistisch? Also ist es realistisch, dass wir ein Vereinsfest für 1000 Menschen machen? Oder ist es vielleicht realistisch, erstmal einen kleineren Schritt zu machen, wie beispielsweise, wie verbreiten wir überhaupt diesen Leitbildtext? All das kann man mit dem Verein gut klären, aber es ist wichtig, dass quasi nach dem Leitbild ist vor dem Leitbild, nein, nach dem Leitbild ist natürlich sozusagen wichtig, direkt in die Action zu kommen und nicht abzufallen und zu sagen, oh, jetzt haben wir den Text und jetzt ist alles gut.
Und ich fasse so ein bisschen zusammen. Die Verantwortung für den Verein liegt beim Verein.
Ja,
Gut.
die externe Begleitung kann unterstützen und pieksen. Das wäre sozusagen jetzt Schritt 5, den ich jetzt schon mal anmoderiere. Und zwar ist es gut, gerade wenn das extern begleitet wurde und gerade wenn das von einem Verband geschieht, dessen Kernaufgabe es ja auch ist, Vereine und Verbände und die zugehörigen Verbände zu begleiten, dann ist ein strukturiertes Nachfassen sehr hilfreich. Und zwar mit Verabredung. Am besten sagt man, hey, wir kommen in einem halben Jahr wieder und dann schauen wir einfach mal, wo ihr seid. Und wenn ihr, lieber Verein, da noch nicht so weit gekommen seid, dann ist das auch okay. Ja, das, also da muss man, glaube ich, nicht so mit einem erhobenen Zeigefinger reingehen. Aber es hilft einfach, wir kennen das doch auch alle, wenn wir wissen, aha, ja, wenn ich weiß, oh Gott, ich habe eine Folge mit Nina und ich weiß, dass wir einen Vorbereitungstermin haben, dann bereite ich mich natürlich auch darauf vor, diesen Termin gut zu gestalten. Und so kennen wir das doch auch. Und genau, und deswegen finde ich, da ist wiederum dann die Rolle der externen Begleitung gefragt, das auch nachzuhalten, dass man strukturiert mal nachfragt, hallo, wie geht's euch? Seid ihr vorangekommen? Braucht ihr Unterstützung? Und so weiter.
Cool. Also ich finde, das hört sich nach Arbeit an, aber auch nach Arbeit, die Spaß machen kann, weil man ja, ja in einem tollen gemeinschaftlichen Erlebnis ist, nämlich Ressourcen zu heben und sich besser kennenzulernen und zu erfahren, dass man mitsprechen kann und so einen Verein mitgestalten kann. Also es ist Arbeit, aber auch schöne Arbeit scheint mir und auch machbar. Also natürlich ist es Zeit, die da reinfließt, aber auch nicht überbordend und auch keine 5 Jahre Prozess, weil das hat gar keiner Lust zu, aber das scheint mir doch irgendwie so kompakt zu sein, also es ist Zeit, aber es ist dennoch relativ kompakt für solche Prozesse. Sehr schön. Wir werden verlinken, wie immer, in den Shownotes einige Unterlagen. Das wird auch mit der Zeit noch ein bisschen mehr, weil da gibt es auch noch Material, was entsteht gerade. Aber wir haben auch Texte schon in unseren alten, aber immer noch super hilfreichen Dokumenten wie Sportwerte und Politik, unsere Themendossiers. Da haben wir zum Beispiel einen Artikel von Gedi Riebler und Rainer Becker über den Leitbild Prozess bei der Alemannia Aachen, der ist schon einige Jahre her. Oder zum Beispiel auch von dem Team von Enne Koprasch vom LSB Thüringen, die auch dazu geschrieben haben, wie sie Leitbildprozesse umsetzen. Also da gibt es auch schon Material aus dem Sport heraus und da kommt noch mehr dazu. Das verlinken wir dann einfach jetzt schon und nach ergänzend in den Shownotes. Das machen wir übrigens manchmal auch bei alten Folgen, dass wir ab und zu, wenn was Neues kommt zum Thema, da auch nochmal neue Links reinsetzen. Sind wir nicht ganz so nachhaltend, müssten wir uns vielleicht auch noch mal ein Datum setzen, so ähnlich wie beim Schritt 5. Aber genau, da könnt ihr auch immer mal noch mal reingucken in die Linklisten, wenn ihr Interesse an ein bestimmtes Thema habt. Was mich jetzt so zum Abschluss noch mal interessieren würde, Nico, wäre so, wären 2 Dinge und ich fange mal mit einer Sache an, nämlich zum Beispiel, was ist dir in Erinnerung geblieben? So ein Prozess, ein Erlebnis aus einem Prozess, das dich immer noch trägt vielleicht bei weiteren Prozessen oder das immer noch so mitschwingt, wenn du daran denkst. Also wenn du an Leitbildprozess denkst, wird wahrscheinlich da so ein Bild aufploppen. Und manchmal sind das ja dann vielleicht diese Bilder, die so besonders geprägt haben. Willst du da eine Sache mal teilen?
Ich habe noch eine Mini-Anekdote und dann teile ich was. Es gab mal, als wir angefangen haben damit, gab es mal einen Schreibfehler in einer unserer Dateien, da stand dann Leitbild mit D. Und das hat uns so ein bisschen getragen, dass wir nicht wollen, dass der Prozess zu einem leidigen Prozess wird. Ich glaube, also ganz viele Erinnerungen und ganz viel Wichtiges, was mir tatsächlich auch hängen geblieben ist, dass es manchmal sehr akut bei den Menschen so rausgeploppt ist, wow, das war jetzt ja Demokratie. So das Gefühl zu haben, jetzt konnte ich mitsprechen und jetzt ist aus dem, was mitgesprochen wurde, auch was Konkretes entstanden. Das fand ich, das war eine Rückmeldung, die wir öfter gekriegt haben. Und was ich auch total spannend finde, manchmal entwickelt sich Wirkung ja auch über Jahre hinweg. Deswegen würde ich für diese Prozesse auch werben, auch vielleicht den Aspekt wegzulassen, das muss einen ganz direkten Effekt haben, sondern so ein Prozess macht etwas über Jahre und wenn wir dann mitkriegen, dass junge Menschen, die wir begleitet haben, sich dann entschieden haben, ein Politikstudium aufzunehmen und PolitiklehrerInnen werden und das alles sozusagen auch damit begründen, dass sie mit uns damals in dieser Leitbildentwicklung involviert waren, dann finde ich, ist das schon eine sehr krasse Langzeitwirkung, die man überhaupt nicht nachweisen kann in irgendwelchen Evaluationen. Oder was mich auch total gefreut hat, war, dass einige Vereine aus dieser ersten Phase, mit denen wir gar nicht mehr so viel zu tun hatten, sich 2024, vielleicht erinnert man sich, gab es diese Konferenz, wo über Remigration schwadroniert wurde von RechtspopulistInnen und RechtsextremistInnen. Da gab es zum Glück eine sehr gute zivilgesellschaftliche Reaktion mit vielen Protesten. Und einige dieser Vereine haben sich einfach daran beteiligt, an diesen Prozessen, Protesten bei sich vor Ort, ohne dass wir irgendwie in Kontakt waren mit denen. Und die waren natürlich vorher auch schon in ihren, klar in ihren Werten, aber ich glaube und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Leitbildprozess sie gestärkt hat, da drinnen, sich dort zu engagieren. Und das sind so Sachen, die passieren halt abseits von dem, was man evaluieren kann und was man vielleicht so direkt mitkriegt. Und das zeigt mir einfach, dass es einen großen Wert hat, diese Prozesse durchzuführen und die Menschen zu begleiten.
Und im Prinzip hat sozusagen die andere Seite Jonas Gunzelmann in der letzten Podcast-Folge zur rechten Intervention auch nochmal herausgestellt. Er hat nämlich gesagt, dass rechte Interventionen versuchen, eben diese Werte des Sportes anzugreifen, aber hat auch gesagt, das kann ja nur da passieren, wo die Werte geklärt sind. Also das ist sozusagen erst dann wirklich ein Angriff oder so, so eine Intervention, so sagen sie ja dazu, wenn die Werte und die rote Linie da ist. Wenn sie nicht da ist, kann es ja gar keine Intervention sein, sondern dann ist das irgendwie was anderes, ist Normalität oder wie auch immer. Und das fand ich nochmal, also da denke ich gerade so ein bisschen immer drüber nach und finde, das ist natürlich dann eben auch ein Argument, ne? Also es ist eine Langzeit Folge, sozusagen positiv, ist eben, dass es klar ist, wo Grenzen sind und dann kann man sich auch erst dagegen positionieren oder damit arbeiten und es aber auch klar für andere. Die müssen erstmal daran arbeiten, diese Linien zu überschreiten. Das ist nicht ganz so einfach. Da gibt es einen Widerstand, der da entstanden ist im Verein, den man vielleicht gar nicht so sieht, außer vielleicht diesen Text auf der Webseite, aber der dann einfach gelebt wird. Also es ist dann ein ja, lebendiger Widerstand gegen bestimmte Werteverletzungen. Vielleicht so die letzte Frage, ich hätte dann noch so einen kleinen Kommentar, aber die letzte Frage an dich von mir und wenn du dann natürlich noch was sagen willst, klar, was dir wichtig ist, aber die letzte Frage ist, genau, wenn du so auf die Prozesse guckst, hast du ja gerade schon ein bisschen gesagt, wo sind denn so die Herausforderungen, wo du sagst, jetzt, also da hat es vielleicht mal nicht so richtig gut geklappt, aber vielleicht eben auch aus einem bestimmten Grund, genau, hast du da ein Bild gerade?
Ich glaube, eine Herausforderung ist, möglichst breit Menschen im Verein anzusprechen und auch nicht nur die, die sowieso schon beteiligungsaffin sind, zu kriegen zu den Prozessen. Das klappt an der Stelle ganz gut, wo wir es immer weiter verschlankt haben. Also wo jetzt wirklich der Prozess in diesen 5 Schritten mit einem überschaubaren Zeitaufwand machbar ist. Aber es ist auch noch nicht optimal. Da würde ich sagen, da gibt es noch Entwicklungspotenzial. Wie schafft man es, Menschen zu beteiligen, die sich sonst nicht so gerne beteiligen, die man aber auch hören muss, damit das demokratisch genug ist und die Menschen sich mitgenommen fühlen. Und das Zweite ist tatsächlich dieser Schritt in die Praxis im Verein. Auch geschuldet dem natürlich, dass Projekte irgendwie enden. Aber ich glaube, das ist schon auch ein großer Schritt für die Menschen im Verein zu sagen, ah, jetzt beziehen wir uns immer wieder darauf. Es gibt manche, die schaffen das, indem sie es zum Beispiel in ihre Vorstandssitzung oder Klausuren fest mit einbauen, das Leitbild, finde ich einen sehr klugen Schritt. Manche machen das so, dass sie das Leitbild in der Satzung verankern, auch ein sehr wichtiger Schritt. Aber wir merken schon, dass dieses Momentum, nachdem das alles geschafft ist und der Text steht, dann flacht das natürlich schon ab. Und das ist dann auch für uns immer wieder eine Herausforderung gewesen, die Vereine zu pieksen und anzutreiben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in der Zukunft weiterhin die Frage ist, weil das ist natürlich der relevanteste Schritt und auch der, der vielleicht am meisten Arbeit kostet.
Ja, genau. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so etwas wie Fortführung bei Generationswechsel in Vereinen, dass das auch so eine Herausforderung ist. Okay, ja. Ich glaube, ein Punkt, der mir noch wichtig ist, auch nochmal zu einem Thema, was wir hier öfter besprochen haben, ist, dass Leitbilder nicht die Werteklärung in den Satzungen ersetzen. Rechtlich gesehen gelten die Satzungen. Da ist ein Leitbild total wichtig, aber die Werte in der Satzung sind sozusagen nochmal anders relevant, aus einer rechtlichen Sicht relevant. Und das kann ja gegenseitig sich befruchten. Idealerweise macht es das auch. So ist es zumindest authentisch und kohärent. Aber es braucht auch die Werteklärung in der Satzung, also die Werte, dass die in der Satzung niedergeschrieben sind, damit man eben umgehen kann, auch mit den Werteverletzungen, und zwar aus einem rechtlichen Kontext und präventiven Kontext. Also das nochmal als Hinweis, Leitbild super, Leitbild mit einer guten Satzung hervorragend.
Noch superer.
Noch superer. So, und ich fand übrigens auch sehr superer unsere erste Folge im neuen Jahr, weil ich auch wieder sehr viel gelernt habe. Nico, vielen Dank, dass du da einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Genau, hast du noch einen Punkt, den du anbringen willst? Oder sagen wir Tschüss bis zum nächsten Mal?
Ich glaube, wir sagen gleich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich wollte nur sagen, wir sind ja da, also ansprechbar. Die Kolleginnen bei der Sportjugend Hessen sind auch da. Du hast ja auch sie schon genannt, die Geli Riebler, die ja auch mit mir das Ganze entwickelt hat. Und wenn Vereine, Verbände Fragen haben zu dem Thema, dann können sie auf uns zukommen und dann überlegen wir uns, wie wir unterstützen können, weil mir das Thema einfach wichtig ist. Der zweite Punkt ist, ein Leitbild ist hervorragend, du hast es ja auch gerade gesagt. Es ist ja nicht die Lösung für alles. Aber es kann eben ein schöner Anstoß sein, sich mit der gesellschaftlichen Verantwortung des eigenen Vereins, der eigenen Organisation auseinanderzusetzen.
Schön. Sehr gut. Danke, Nico.
Danke.
Und zum Abschluss sagen wir, wie immer, Links und Informationen findet ihr in unseren Shownotes und schau bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
Ciao.